Heute geht es um Teamcoaching. Und zwar ganz konkret wird dir mein Interviewgast ein Elefantenmodell für das Teamcoaching vorstellen, mit dem du sicher durch die Teamcoachings navigieren kannst.
Coach the Coach, der Podcast für alle Coaches und Berater. In diesem Podcast erfährst du Strategien und Methoden, um wirklich wirksame Coaching-Prozesse zu gestalten. Und hier ist dein Gastgeber Oliver Teufel.
Ja, ganz herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Teamcoachings mit dem Elefantenmodell erfolgreich leiten, darum wird es gehen. Bei mir heute zu Gast ist Max Mönnikes. Max ist Trainer, Coach und Theaterpädagoge und ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit sind die Themen Teamcoaching, Teamresilienz. Er hat auch ein Buch zu dem Thema verfasst. Ganz herzlich willkommen, Max.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Wie gesagt, wir werden uns mit dem Thema Teamcoaching beschäftigen. Normalerweise rede ich in meinem Podcast oft über das Einzelsetting, heute über das Modell Teamcoaching mit dir. Sag mal so aus deinem Eindruck, was ist der Unterschied zwischen Teamcoaching und Einzelcoaching? Ist das einfach, dass ich dann 4 oder 5 Mal ein Einzelcoaching mache oder was ist das Besondere oder die Herausforderung an Teamcoaching?
Ja, also der offensichtlichste Unterschied ist wahrscheinlich, dass bei einem Einzelcoaching eine Person meistens da ist und bei einem Teamcoaching mehrere auf einmal. Also die kommen dann nicht 4, 5 hintereinander, sondern die sitzen tatsächlich dann alle vor Ort und erwarten dann auch eine längere Session als zum Beispiel 90 Minuten im Einzelcoaching. Also meistens ist bei mir ein Teamcoaching so von 9 bis 16 Uhr, also 7 Zeitstunden mit Pausen.
Ah, okay. Du machst quasi dieses Format Teamcoaching, dann Teamcoachingstage oder Teamentwicklungstage auch. Okay. Ich mache das zum Teil auch so, dass ich mehrere 90 Minuten oder je nachdem, wie groß das Team ist, auch mehrere 120 Minuten Sessions mache. Aber man kann natürlich so ein Teamcoaching auch an einem Tag durchführen. Was würdest du denn sagen? Was ist die Herausforderung bei einem Teamcoaching gegenüber einem Einzelcoaching?
Ich glaube, eine Herausforderung ist, dass die Menschen ja alle unterschiedlich sind. Das ist das Wunderschöne daran, dass wir alle Menschen sind und so unterschiedlich sind. Gleichzeitig haben die Leute dann auch andere Erwartungen. Und der eine kommt mit der Erwartung, dass jetzt der Heilsbringer kommt, der alles wieder gut macht, was vielleicht schlecht ist. Jemand anderes sieht gar nicht, dass etwas schlecht ist und fragt sich, was will der denn jetzt eigentlich hier? Und viele andere sitzen dabei, die sich freuen auf den Tag und sagen, das wird bestimmt gut. Und ich weiß auch, dass ich einen Beitrag leisten muss, damit dieser Tag gut wird. Die Kombination dann aus diesen verschiedenen Menschen, die kann es manchmal herausfordernd machen, aber ich muss auch sagen, ganz, ganz häufig ist es so, dass die ersten beiden Typen ein bisschen untergehen und dass eher dieser bereitwillige Typ Mensch dann dabei ist, der sagt, ja, da kommt jemand, der uns als Team ein bisschen unter die Flügel greift oder der uns unter die Arme greift, muss man wirklich sagen. Und ja, die freuen sich dann auf die Tage.
Das kann ich gut nachvollziehen. Also das kenne ich auch, diese drei Typen, die du gerade geschildert hast, die in Teamcoachings vor einem sitzen. Die wir gerne haben erstmal, sind ja die sagen, okay, da kommt jemand, der hilft mir dabei, meine Probleme oder unsere Probleme zu lösen. So. Dann gibt es aber auch die sind jetzt meinen verschränkten Arm da sitzen und sagen, na, mal gucken, was der Max oder der Oliver oder eben der Coach, die Coachin, die da kommen, so macht. Wie gehst du mit diesen Leuten um, wenn du vor so einer Gruppe stehst?
Also wenn da jetzt wirklich Leute dabei sind, die ganz doll die Arme verschränken und auch grimmig gucken und vielleicht auch in der Einstiegsrunde eher einsilbig sind, dann schaue ich für mich einfach mal, was macht das mit mir? Manchmal ist es so, dass da vielleicht eine gekränkte Eitelkeit verantwortlich dafür sein könnte, dass mich das stört, dass da jemand mit verschränkten Armen sitzt. Und dann muss ich an mir und meiner Einstellung arbeiten. Und dann gibt es genug Menschen, die mich anlächeln, auf die ich mich dann konzentrieren kann. Wenn es aber wirklich darum geht, diese Leute anzusprechen und mitzunehmen, ist das nochmal eine andere Sache. Dann geht es ja darum, nicht wie ich mit ihnen arbeite, sondern wie sie aus dem Tag Profit rausholen können. Im Einzelcoaching würde ich solchen Leuten noch die Frage stellen, wie kann ich ihnen helfen, mich schnell wieder loszuwerden, damit, also ja, so mit so einem gewissen Charme vielleicht auch klar ist, wir sind hier gerade auf Zeit so ein bisschen zusammengebunden und sie haben Verantwortung dafür oder du hast Verantwortung dafür, wie das hier läuft. In einem Teamcoaching geht das nicht. Da möchte ich und werde auch niemals Leute einzeln vorführen oder sagen wir mal vor der Gruppe nach ihrer Motivation fragen oder sowas. Sondern da würde ich in dem Fall einfach mit den Leuten erstmal arbeiten, die Lust haben. Und dann sind die anderen irgendwann auch bereit, weil sie merken, das macht Spaß und das bringt mehr Spaß.
Ich habe da auch mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, zu den drei Kundentypen, die man kennen sollte. Wenn du da mal reinhören willst, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dann schau doch mal bei einem der ersten Podcasts, ich glaube 7, 8 oder 9 ist das. Ja, wir gehen jetzt mal hier einen Schritt weiter, Max. Und zwar, ich hatte gesagt, Teamcoachings mit dem Elefantenmodell erfolgreich leiten. Das ist ein Modell, was du aufgrund deiner Erfahrung entwickelt hast, auch, was auch in deinem Buch vorkommt. Vielleicht erklärst du mal, was es mit diesem Modell auf sich hat und inwiefern uns das helfen kann, durch Teamcoachings zu navigieren.
Also ich glaube, das Modell habe ich damals in der Corona-Zeit entwickelt, als viele, viele klagende Menschen dort saßen in den Teamcoachings, die vor allem Probleme gesehen haben, die von außen auf sie eingeströmt sind. Und sie haben sich persönlich nicht in die Verantwortung genommen, sie haben ihre Selbstwirksamkeit nicht gesehen in dieser Zeit. Und damals ist mir so dieser Gedanke mit dem Elefantenmodell gekommen, wo ich gesagt habe, naja, was ist eigentlich ein starkes, resilientes Tier? Und ob jetzt biologisch gesehen der Elefant tatsächlich sehr resilient ist, darüber können wir streiten, aber es ist mit Sicherheit ein Symboltier für was sehr Kräftiges und Stabiles. Und ich habe gesagt, diese vier Beine des Elefanten sind eigentlich sowas wie die vier Säulen der Teamresilienz. Und jede dieser Säulen muss gut ausgeprägt sein in einem Team, damit der Elefant nicht ins Straucheln kommt oder auf einem Bein hinkt und dadurch schwach wird bzw. stürzt. Und die erste Säule ist die Kommunikation, die muss in Teams stimmen, das ist der Anfang quasi. Die zweite Säule sind die Teamstrukturen, die dritte sind Teamressourcen und die vierte Säule, das vierte Bein, ist dann der Teamgeist oder der Teamspirit.
Wir packen übrigens in die Shownotes auch einen Link zu dem Bild dieses Elefanten. Da kannst du dir das nochmal genau angucken, dieses Elefantenmodell mit den vier Beinen. Lass uns nochmal auf das Zusammenspiel dieser vier Beine gucken, Max. Also du hast gesagt, Kommunikation, Teamstrukturen, Teamressourcen, Teamgeist. Das sind so die vier Beine. Gibt es da einen, der wichtiger ist als die anderen?
Nee, ich würde sagen, die sind gleich wichtig. Aber es gibt Teams, zu denen gehe ich hin, weil mir die Leitung gesagt hat, dass zum Beispiel das Bein Kommunikation bei denen etwas zu kurz geraten ist. Und dann nehme ich an dem Tag natürlich dieses Bein besonders in den Fokus und konzentriere mich besonders auf die Stärkung dieses einen Beinchens bzw. dieser einen Säule der Teamresilienz. An sich muss man sagen, wenn ein Bein zu kurz ist, dann merkt das der gesamte Elefant und man kann die Kommunikation noch so gut ausprägen, wenn mit den Teamressourcen ein Fehler vorliegt oder da Probleme sind bei den Teamstrukturen, dann hilft es mir nicht, wenn das Bein von der Teamkommunikation immer länger und stabiler wird.
Genau, da gibt es wahrscheinlich auch die Situation, kennst du wahrscheinlich auch, ich komme in ein Team, habe den Auftrag, an der Kommunikation zu arbeiten und merke, die haben schon das siebte Mal arbeiten die an ihrer Kommunikation, aber an sich müsste man stärker nochmal auf Teamstrukturen schauen oder auf den Teamgeist, ja? Kennst du die auch, diese Situation?
Ich kenne das ganz gut und da muss man natürlich sehr behutsam sein. Also wenn mein Arbeitsauftrag von Seiten der Leitung oder eines Trägers ist, dass wir ein Kommunikationstraining machen und ich merke in der Einstiegsrunde und merke so bei den ersten praktischen Übungen, die wir machen, dass die Kommunikation gar nicht so sehr das Problem ist oder die Herausforderung ist, dann muss man gucken, wie kriegen wir jetzt vorsichtig die Kurve zu einem ganz anderen Thema. Das hat ja immer auch einen Grund, warum Teams vielleicht ihre eigentlichen Herausforderungen verbergen, beziehungsweise warum sie ein siebtes Mal ein Kommunikationstraining wollen. Vorsichtig meine ich jetzt nicht, weil Gefahren drohen, sondern es geht darum, behutsam zu reagieren und behutsam auch die Leute vielleicht auf einen neuen Pfad zu bringen.
Genau, im Prinzip geht es darum, wie im Einzelcoaching auch, dass ich mir in solchen Situationen einen neuen Auftrag akquiriere. Also, dass ich mir die Erlaubnis hole, dann nicht an diesem Thema zu arbeiten, sondern an einem anderen Thema. So. Lass uns mal die einzelnen Säulen durchgehen jetzt. Säule 1, hast du gesagt, ist Kommunikation, die Kommunikation in einem Team. Was bedeutet das, die Teamkommunikation, und wie analysierst du das vielleicht und wie arbeitest du dann auch daran so beispielhaft?
Also ich analysiere ja im Prinzip durch die Vorgespräche mit der Leitung, das mache ich meistens telefonisch, bevor ich in die Teams gehe. Und dann analysiere ich ein zweites Mal mit einer Einstiegsrunde, wo alle im Team ganz kurzen Sätzchen sagen, je nachdem, wie groß die Teams sind, versuche das meistens kurz zu machen, weil das ja sonst auch lähmend sein und langweilig werden könnte. Und in dieser Einstiegsrunde erzählen die Teams schon mal von sich aus, dass zum Beispiel Informationen von der Leitung nicht in der hintersten Ecke der Einrichtung angelangen oder falsch angelangen. Dann haben wir so ein klassisches Beispiel von Informationsverlusttreppen. Oder aber es wird erzählt, dass viele Dinge auf der persönlichen Ebene oder emotionalen Ebene verstanden werden, obwohl sie sachlich gemeint sind. Dann sind wir so beim Vier-Ohren-Modell. Es gibt ganz, ganz viele Aussagen, die Teammitglieder tätigen, wo dann so ein bisschen die Alarmglocken angehen bei einem Trainer, wenn er da drin sitzt und guckt, wo liegt's denn eigentlich, das Problem. Und die Kommunikation ist eigentlich so eine der technischsten Sachen, die man nachher noch klären kann, weil wir viele, viele Modelle haben, die kennen mittlerweile, die wir nutzen können dafür. Sender-Empfänger-Modell kennt viele Leute, es kennt viele Leute das Vier-Ohren-Modell, mit dem man dann arbeiten kann. Und es gibt aber auch ganz, ganz viele schöne Übungen, die man dazu machen kann.
Könntest du uns eine Übung einfach mal schildern, die du gerne und erfolgreich einsetzt,
ja,
zum Thema Kommunikation in Teams?
Sehr gerne. Also eine ganz klassische Übung, und die mache ich seit vielen Jahren sehr gerne, ist die stille Postgeschichte. Ihr kennt vielleicht auch der eine oder andere. Es wird eine etwas kompliziertere Geschichte herausgesucht oder ich schreibe die meistens selber, denke mir die selber aus, da habe ich viel Spaß dran. Und dann bitte ich mehrere Freiwillige, den Raum zu verlassen. Eine freiwillige Person setzt sich neben mich und der erzähle ich dann diese Geschichte. Und sie versucht sich möglichst viel zu merken. Wir rufen die nächste Person von draußen rein. Die hört sich die Geschichte an, wird zum neuen Erzähler und holt wieder eine neue Person rein, die dann wiederum diese Geschichte erzählt, bis die Geschichte dann durch, sagen wir, ihr Ohren und ihr Münder gegangen ist und sich am Ende schon sehr, sehr verändert hat. Und diese Geschichte ist ganz oft nochmal so augenöffnend für die Teams, dass sie sagen, ja, das passiert bei uns im Alltag ständig. Die Leitung steckt den Kopf aus dem Büro, sagt irgendetwas, der Praktikant hört das, geht damit in die nächste Gruppe, erzählt das dann vor Ort. Und die Informationen sind ganz, ganz unterschiedlich. Und ich hatte schon lustige Geschichten, dass durch diese Informationsverluste tatsächlich Leute nicht zum Training gekommen sind, zu unserem Teamcoaching gekommen sind, weil Leitung gesagt hatte, denkt daran, das war jetzt in einem Kindergarten, am Freitag kommen die Kinder nicht. Da ist ja die Einrichtung zu. Und dadurch, durch diesen Satz, der dann immer durch weitere Münder und Ohren gegangen ist, kam dann, Freitag ist die Einrichtung zu, du kannst zu Hause bleiben. Das war ganz witzig.
Ja. Klar, da ist dann vielleicht auch manchmal der Wunsch der Vater des Gedanken oder so, ne? Oder die eigene Konstruktion
auch, ja.
spielen da dann auch eine Rolle. Okay. Und was wäre dann der nächste Schritt, wenn die Teams das so augenöffnend, so geschieht das bei uns? Also das ist ein Problem mit den vier Ohren oder mit den vier Mündern, dass die Informationen nicht weitergegeben werden. Wie kommt man dann zu einer konstruktiven Lösung oder zu einem konstruktiven Schritt?
Ja, also es gibt immer die Möglichkeit, das Ganze theoretisch durchzukauen und zu sagen, welche Beispiele habt ihr dafür, welche Verbesserungen wünscht ihr euch? Und es gibt dann immer die Möglichkeit, sowas zu machen wie Teamverträge. Und das finde ich in manchen Teams sehr, sehr hilfreich, weil die das gerne haben wollen und dann unterstütze ich die Teams dabei. Andere Teams, die profitieren allein davon, dass wir viele von dieser Sorte Übung machen, die wir jetzt gerade geschildert haben. Und dadurch nehmen die sich dann mündlich vor, beziehungsweise sprechen in der Reflexion darüber, was sie sich vornehmen wollen. Sie nehmen sich vor, etwas zu verändern im Bereich Kommunikation. Und ich höre dann auch ein halbes Jahr später von den Leitungen, dass bestimmte Dinge sich von alleine geändert haben. Weil die auch Monate später nochmal sagen, jetzt haben wir wieder die stille Postgeschichte von Max. Und dann lachen die sich kaputt und denken daran, was letztes Mal dann für ein Klamauk dabei rausgekommen ist und treten sich dann so ein bisschen selber mehr auf die Füße und sagen, es geht so nicht, wir müssen das jetzt hier mal zusammenreißen. Deswegen, dadurch, dass ich sehr erlebnispädagogisch arbeite, habe ich den Eindruck, müssen wir viele Dinge nicht aufschreiben oder müssen auch keine Verträge schließen dabei.
oder auch keine neuen Strukturen zu entwickeln. Das wäre eine Möglichkeit, auch zu sagen, okay, wie machen wir es künftig mit Informationen? Wo werden die ausgehängt oder wie ist der Informationsfluss? Sondern allein das Bewusstsein, so verstehe ich dich, verändert schon vieles dabei.
Genau, also jetzt beim Bereich Kommunikation ist natürlich so eine Sache, wie du die gerade ansprichst, nochmal wichtig. Also was ist denn, wenn Informationen bei uns immer nur mündlich weitergegeben werden? Vielleicht ist das ja die Fehlerquelle. Und natürlich gibt es dann Teams, die sagen, ach Mensch, wir könnten uns jetzt mal eine App runterladen. Oder Teams, die sagen, wir hatten immer ein schwarzes Brett, das ist so eingeschlafen, lass uns das doch mal wieder etablieren und das im Büro der Leitung aufhängen. Oder manche Teams sagen dann auch, Mensch, wir gehen alle über den Tag irgendwann mal auf die Toilette oder in die Kaffeeküche, lass uns doch dort die Information aufhängen. Also die sehen ganz schnelle, leicht umsetzbare Veränderungen dann auch. Und ein schwarzes Brett, was unten im Flur ist, bringt dann vielleicht nicht so viel wie eins, was wirklich auf der Toilette hängt. Und das sind auch Erkenntnisse, die man nicht durch Theorie, sondern nur durch praktische Erfahrung dann rauslocken kann aus den Leuten.
Also das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, was du sagst in so Teamcoachings, das Team selber so etwas erleben zu lassen oder das, was da ist, als Material zu nutzen, ist viel effektiver als ein Teamtraining, wo ich den Menschen sage, okay, Kommunikation, mach doch A, B, C oder so, sondern vom eigenen Erleben, von der Praxis Erkenntnisse zu befördern. Lass uns mal weitergehen. Säule 1, Kommunikation, hatten wir mal so jetzt ein Beispiel, so dass vielleicht deiner Eindruck entstanden ist. Die Säule 2 sind Teamstrukturen. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, also für mich ist das Wichtigste an dieser Stelle, über die Synergieeffekte zu sprechen. Ein Synergieeffekt beschreibt diesen alten Aristoteles-Spruch, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Allerdings ist der Spruch nicht ganz vollständig, weil manchmal ist das Ganze auch weniger als die Summe seiner Teile. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, du und ich, wir schleppen jeweils 100 Kilo Kartoffeln auf einem Karren hinter uns her oder ziehen die hinter uns her, dann ist die große Frage immer, wenn wir zusammen uns einen Wagen teilen würden, den wir gemeinsam ziehen, würden wir dann mehr Kartoffeln oder weniger Kartoffeln ziehen? Und jetzt gibt es Beziehungen in Teams, die fördern, dass Menschen sich motivieren, ihre Ressourcen teilen. Es gibt Menschen, die arbeiten so gut zusammen, dass ihre gemeinschaftliche Leistung größer ist als die Summe ihrer Einzelleistungen. Und es gibt Leute in Teams, kennt wahrscheinlich auch jeder, die quasseln miteinander. Es gibt Beziehungen, die eher, sagen wir mal, missgünstig sind. Leute mögen sich vielleicht auch nicht persönlich gut leiden. Und dadurch wird die Arbeitsleistung im Ganzen dann weniger. Und bei den Teamstrukturen geht es eigentlich permanent darum, diese Beziehung zu verbessern. Nicht nur, um Teams effizienter zu machen, sondern auch, um sie glücklicher zu machen.
Also sowohl damit die Menschen besser miteinander arbeiten, als auch, dass die Arbeitsleistung, die am Ende rauskommt, dass die größer ist. Also, dass wir jetzt nicht nur 2 Säcke Kartoffeln, 100 Stück, sondern gemeinsam entweder leichter die 200 Kartoffeln hinter uns herziehen oder auch 250 Kartoffeln gemeinsam bewältigen können. So. Okay.
Ja, genau.
Ja, und jetzt ist es so, in den meisten Teams kann man sich die Menschen nicht aussuchen, mit denen man zusammenarbeitet. Ne? Die kommen aus unterschiedlichen Milieus zusammen, mit unterschiedlichen Arbeitshaltungen und so weiter und so fort. Was würdest du denn sagen, wie kann es gelingen oder wie gehst du da dran, Teamstrukturen aufzubauen, die, ich sag's jetzt mal, glücklich machen und eine effiziente Arbeit ermöglichen? Vielleicht kannst du uns da auch ein Beispiel für eine Methode geben.
Ja, also wenn ich jetzt mal nur die Leitung nehme und ich hätte ein Einzelcoaching mit der Leitung, würde ich sie zum Beispiel die einzelnen Menschen aufstellen lassen in dem Team und auch mal überlegen lassen, welche Beziehungen sind förderlich für das Team und welche eher nicht. Und dann ist es manchmal so, dass ich erst mit der Leitung arbeite und später mit dem gesamten Team. Im Team würde ich solche Methoden dann nicht machen, weil ich jetzt zum Beispiel nicht hören möchte, ich, Claudia, kann nicht gut mit der Margot zusammenarbeiten. Das funktioniert nie bei uns beiden. Das würde ich niemals vor allen Menschen dann besprechen. Da muss man ein bisschen anders schauen, muss aber gucken, dass die Leitung, die ja schon ein bisschen Vorwissen manchmal hat, ja, Ideen an die Hand bekommt, ob die Selbst- und Fremdwahrnehmung jetzt gleich ist. Also das, was sie als Leitung sieht und mit mir als Coach vielleicht schon besprochen hat, ob das Team das ebenfalls sieht. Und dafür habe ich auch so ein Rollenmodell entwickelt, das Teamrollendreieck. Das finde ich eigentlich ganz schick dafür. Es geht in diesem Dreieck um 3 Faktoren, nämlich um das, was ich kann, das, was ich will und das, was ich muss. Und ich lasse manchmal Teams einfach mal darüber reden, was kann ich eigentlich besonders gut, was sind meine Fähigkeiten und Kompetenzen, was will ich eigentlich, also was sind meine Interessen und meine Ziele und was muss ich tun, was sind meine Aufgaben und meine Pflichten. Und dass Leute nebeneinander arbeiten, so wie du das gerade beschrieben hast, manchmal haben Leute ja nicht die Wahl, das liegt meistens nur an dieser Ecke, was muss ich tun? Und das hat noch nicht viel damit zu tun, was kann ich besonders gut oder was will ich gerne. Und wenn wir jetzt zulassen, dass Menschen in diesen Dreiecken andere Ausprägungen haben, dass also jemand Fähigkeiten hat, die er aber nicht in seinen Pflichten gerade umsetzen kann, oder jemand will etwas tun, kriegt aber von den restlichen Teammitgliedern das Feedback, aber du kannst das gar nicht so gut. Also ich will zum Beispiel mit mehr Organisation arbeiten, ich will mit mehr Menschen aus dem Kundenkreis arbeiten, ich will mehr telefonieren, ich will mehr E-Mails schreiben. Und jemand anderes sagt, das funktioniert aber nicht, weil du haust da immer ganz, ganz viele Rechtschreibfehler rein und du bist immer so schnell frustriert, wenn es um Technik am Computer geht, dann ist das gut, sich jetzt gegenseitig Feedback zu geben. Und das hat jetzt noch nichts mit den Konstellationen zu tun zwischen den Menschen, sondern erstmal nur mit jedem einzelnen Menschen. Und daraus kann die Leitung dann wiederum auch ableiten, wie stelle ich die Leute zusammen. Und dann habe ich teilweise harmonischere und effektivere Kombinationen erreicht.
Ja, ich stelle manchmal auch fest in Teams, dass die Ansprüche an das Miteinander zu hoch sind. Also ich sage den Teams dann häufig, ihr müsst ja nicht die besten Freunde oder die besten Freundinnen werden, sondern es geht erstmal darum, dass ihr gut zusammenarbeitet und möglichst geräuschlos zusammenarbeitet. So. Und das nimmt häufig auch einiges an Druck raus, wenn ich so das Gefühl habe, ja, es geht erstmal den Fokus auf die Arbeit zu richten. Und so verstehe ich auch dein Modell. Wir setzen jetzt nicht bei den persönlichen Beziehungen an, sondern wir setzen ja bei den strukturellen Erfordernissen an. Was kann ich von meiner Kollegin, meinem Kollegen mit Fug und Recht erwarten und was vielleicht auch nicht? Und finden wir eine Win-Win-Lösung, sodass jeder die Dinge, die er gut und gerne macht, machen kann?
Genau, also wenn ich zum Beispiel weiß, ich möchte unglaublich gerne zwischendurch mal alleine irgendetwas arbeiten und nicht ständig unter Beobachtung von zig Menschen stehen, dann ist das in dieser Will-Position. Und jemand anderes will vielleicht immer quasseln oder will vielleicht immer auch Austausch. Und dadurch könnten wir dann ja auch miteinander anecken. So, es muss aber mal ausgesprochen werden, dass ich meine Freiräume brauche und zwischendurch mal alleine einfach nur in den Computer gucken möchte, ohne mich ständig auszutauschen mit einem Arbeitskollegen, der im gleichen Raum ist. Und jemand anderes muss sagen, ich brauche diesen Austausch. Das sind auch ganz andere Persönlichkeitsstrukturen, die dahinter stecken. Also wie gewinnen Menschen Informationen, wie gewinnen Menschen Vertrauen in die eigenen Entscheidungen? Das hat ja oft was damit zu tun. Ja, reden Sie mit anderen oder beschaffen sich die Informationen nur aus dem Internet.
Mhm. Lass uns nochmal zu Säule 3 gehen, zum Thema Teamressourcen. Welche Ressourcen hat das Team? Was verbirgt sich da für dich dahinter und wie arbeitest du da dran?
Ja, also bei den Ressourcen geht's ganz häufig um das Thema Nein sagen. Ich arbeite ja viel mit pädagogischen Einrichtungen, also mit Kitas, mit offenen Ganztagsschulen und Schulen. Und da arbeiten ganz oft Menschen, denen das Wohl der Kinder so sehr am Herzen liegt, dass sie das eigene Wohl manchmal vergessen. Und wenn ich jetzt also einen 8-Stunden-Tag in der Kita habe meinetwegen und irgendwie merke, ich vertrete nicht nur meine Kollegin, die in der Gruppe krank ist, sondern auch noch die Kollegin, die in der Nachbargruppe krank ist und versuche es trotzdem allen Kindern, allen Eltern gerecht zu machen und versuche sämtliche Serviceleistungen, die sich in unserer Kita in den letzten Jahrzehnten angesammelt haben, alle noch abzuliefern, obwohl mehrere Kollegen krank sind, dann muss ich irgendwann mal auf meine Ressourcen gucken und gucken, wann muss ich Nein sagen. Und dieses Thema Nein sagen ist das größte Thema beim Thema Teamressourcen.
Mhm. Übrigens würde ich sagen, aus meiner Erfahrung, diese Schwierigkeit, Nein zu sagen, betrifft nicht nur pädagogische Einrichtungen, sondern findet man bei vielen Menschen in vielen unterschiedlichen Zusammenhängen. Also das wäre eine erste Teamressource zu überlegen, wie können wir Nein sagen in dem Arbeitsalltag. Da würde mich interessieren, wie geht das ganz konkret? Wie arbeitest du konkret, wenn die Menschen vor dir sitzen? Wie provozierst du dieses Thema, dass es auf den Tisch kommt und wie arbeitest du damit?
Ja. Also das Schlimmste, was passieren könnte, wäre ja, dass wir eine Horde von sehr resilienten Einzelkämpfern kriegen. Das heißt also, dass jeder Einzelne im Team anfängt, für sich persönlich Nein zu sagen. Und das geht dann los, dass er sich vielleicht, übertreibt jetzt ganz bewusst, aber einen Krankenschein nimmt, wenn er einen Fingernagel eingerissen hat oder Verdacht auf Hautabschürfung hat, weil er an einer Rauchfasertapete hergelaufen ist. Also das wollen wir ja nun wirklich nicht. Das hilft dem Team nämlich gar nicht, wenn jeder nur mehr auf sich achtet. Sondern es geht jetzt wirklich auch hier um den Aufbau von der Teamresilienz, also einer gemeinsamen Widerstandskraft gegen Bedrohungen, die manchmal von außen kommen. Und da arbeite ich dann ganz konkret mit der Service-Pyramide. Ist auch wieder so ein Modell, was ich irgendwann mal live in einer, auf einer Ganztagsschule, glaube ich, entwickelt habe, weil das einfach anstand, die Not war sozusagen da. Und bei dieser Service-Pyramide geht es darum, dass bestimmte Basisleistungen benannt werden von dem Team, ganz konkret für dieses Team, für diesen Standort, für die Kunden, mit denen die arbeiten. Und die Basisleistungen sind die Dinge, die auch dann noch funktionieren müssen, wenn nur 50-60% der Belegschaft da sind. Und dann geht es darum, oben an der Spitze der Pyramide jetzt die Luxusleistungen einzubringen, beziehungsweise hinzuschreiben mal in so einem Modell. Und das sind die Dinge, die können wirklich nur dann gemacht werden, wenn die volle Belegschaft da ist und vielleicht sogar zusätzlich noch ein Praktikant oder eine Aushilfskraft dabei sind. Und zwischen den Basisleistungen und den Luxusleistungen ist ziemlich viel Raum für Abstufungen. Und ich schreibe mit den Teams dann auch ganz gerne mal hin, wie viel Prozent der Belegschaft müssen in den einzelnen Stufen da sein, damit etwas erreicht wird. Und häufig ist es so, dass die Teams dabei lernen, dass nicht alles das, was sie in den letzten Jahren so auf ihre Schultern gelegt haben, tatsächlich eine vertretbare Leistung ist, die man erwarten kann, wenn nur 80, 90 oder 100% im Team überhaupt da sind. Und dann geht es darum, dass das Team gemeinschaftlich von oben nach unten Leistungen kürzt, wenn Menschen nicht mehr da sind, weil sie krank sind oder auf einer Kreuzfahrt sind, meinetwegen. Ne? Manchmal gibt es ja auch Leute, die machen Urlaub. Ist auch völlig in Ordnung. Und dann darf eben nicht an den Basisleistungen gekürzt werden, sondern es muss oben in den Luxusleistungen zuerst gekürzt werden und von oben nach unten muss die Pyramide leistungstechnisch abgebaut werden, damit die Basisleistung erhalten bleiben kann.
Okay. Wer diese Modelle nachlesen will oder nochmal nachschauen will, da weise ich jetzt gerade mal darauf hin, dass wir in den Shownotes dein Buch packen und auch den Link zu einem Kartenset mit Methoden, was jetzt, wenn dieser Podcast erscheint, vielleicht auch schon erschienen ist. Da lassen sich diese und andere Methoden auch nochmal angucken. Also steht in den Shownotes nur als Hinweis. Da kann man sich das noch ein bisschen ausführlicher anschauen. Und wir gucken aber nochmal auf die vierte Säule, auf die Säule Teamgeist. Also das vierte Elefantenbein ist Teamgeist. Da geht es um Motivation, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht sagst du da mal ein paar Worte dazu.
Genau, also es geht nicht nur um Motivation, aber ganz, ganz viel um Motivation. Die eine Sache ist also, wie können sich Teams denn eigentlich in schwierigen Zeiten immer wieder aufs Neue motivieren? Dann sprechen wir bei dem Teamgeist um die extrinsische Motivation und die intrinsische Motivation. Geht dann ganz viel auch um Anreize, es geht um Druck, es geht aber auch darum, was treibt mich eigentlich jeden Tag an, zur Arbeit zu kommen. Ich spreche dann sehr gerne auch über den Edelstein-Moment. Das ist so ein Moment, den wir ja jederzeit aktivieren können, wenn ich zum Beispiel mal eine schwierige Phase im Job habe. Dann denke ich an diesen Edelstein-Moment und sage, naja, aber ich komme ja zur Arbeit, weil. Und als ich damals angefangen habe, mit Kindern zu arbeiten, das war mal ein ganz lustiger Moment. Da habe ich noch ehrenamtlich für einen Schwimmverein Schwimmkurse gegeben, kam ein Kind an mit ausgestreckter Faust und hielt mir die Faust so vor die Nase und ich sagte, was hast du denn da? Und dann sagt das Kind, ja, zeige ich dir, und hat mir ein Gummibärchen gezeigt. Das war so richtig zerlaufen, schon in der Hand, so in der Handfläche schon so eine kleine Masse gebildet. Und sagte dann, Max, dieses Gummibärchen habe ich heute in der Schule extra für dich nicht gegessen, damit ich es dir heute schenken kann. Und dieser Moment, der hat für die nächsten Jahre, als ich ganz viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet habe, wirklich als mein Edelstein-Moment funktioniert. Jedes Mal, wenn ich gedacht habe, warum, was treibst du ja eigentlich, warum machst du das eigentlich, das ist anstrengend, das ist schwierig, habe ich an diesen Moment denken können. Und ich versuche den Teams und den einzelnen Leuten solche Momente nochmal zu geben. Und manchmal ist es so, dass der Teamtag, den wir verbringen, das Teamcoaching, selber zu einem Edelstein-Moment wird, weil die Leute dann zum Beispiel in der Mittagspause auch so ein tolles Buffet gemeinsam auf die Beine stellen oder weil die sich so kaputt lachen in den Übungen, die wir machen. Ich mache ja ganz viel Erlebnispädagogik und dann klettern die meinetwegen mal zusammen durch ein Spinnennetz oder müssen zusammen über einen Parcours aus Eisschollen laufen und erinnern sich dann immer mal wieder an diese Momente, wie sie damals miteinander gelacht haben und welche Erkenntnisse sie gewonnen haben. Und dann werden das gemeinsame Edelsteinmomente für ganze Teams. Und das ist das, was ich dann als Teamgeist bezeichne. Der Teamgeist ist also etwas, was das Mauerwerk eines Teams so zusammenhält, wie Kit oder wie Mörtel. Und das ist etwas, was leider viel zu häufig, viel zu kurz kommt in Teamcoachings. Das ist aber nach meiner Erfahrung eine wahnsinnig wichtige Säule, obwohl man sie nicht sehen oder anfassen kann. Und wenn Teams die vernachlässigen, dann fällt ihnen das wirklich sehr auf die Füße.
Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, was motiviert dich dazu, Teamcoachings zu machen? Oder was könnte unsere Hörerinnen und Hörer motivieren, dazu Teamcoachings zu machen? Was sind Edelstein-Momente in Teamcoachings, die du entdeckt hast als Coach, als Trainer? Und was könnten unsere Hörerinnen und Hörer da entdecken?
Ja, also da ich Theaterpädagoge bin und auch ein bisschen die Bühne liebe, finde ich es natürlich sehr angenehm, auch mit vielen Menschen auf einmal zu arbeiten, weil dann viele Menschen auch mal lachen, wenn eine lustige Geschichte erzählt wird, weil eine ganz andere Energie im Raum ist. Das habe ich in einem Einzelcoaching nicht und deshalb finde ich Teamcoachings sehr, sehr reizvoll. Und dann passieren natürlich immer wieder schöne Momente, dass also Teams einfach gemeinsam eine harte Nuss knacken, an der sie lange rumgekaut haben. Und bei solchen Momenten dabei zu sein, das ist toll. Das ist immer wieder so wie Entstehung von neuem Leben, sage ich jetzt mal. Oder wenn Teams sagen, so jetzt haben wir wieder neue Motivationen für bestimmte Hürden, die jetzt bald auf sie zukommen. Oder das wollen wir morgen mal ausprobieren. Und es gibt immer einzelne Menschen in den Teams, die so viel Kraft haben, dass sie ein ganzes Team mitreißen können, diese Sachen zu sehen oder diese Momente zu sehen. Das ist eigentlich das, warum ich sage, ich mag meinen Job wahnsinnig gerne und mache das total mit ganz viel Freude mit.
Genau, ich wollte gerne noch ergänzen, man muss nicht unbedingt gerne auf der Bühne zu stehen, um Teamcoachings zu machen. Das ist bei dir so, ich stehe eigentlich gar nicht so gern auf der Bühne und mache trotzdem gerne Teamcoachings. Ich finde das ganz schön, man steht so mit einem Bein in dem Team drinne und bekommt mit, was da los ist, erfährt die Dynamik, aber ist immer auch ein Stückchen draußen und kann von außen beobachten und steuern, kleine Impulse geben. Das ist etwas, was ich sehr reizvoll finde, klar. Und auch wie im Einzelcoaching, so die Entwicklung von einzelnen Menschen, aber auch von Teams begleiten zu können, ist eigentlich ein riesiges Privileg.
Genau. Ja, und Teams sind einfach sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn man schon sagt, Coaching mache ich gerne, weil jeder Mensch unterschiedlich ist, dann hat man natürlich immer eine Fülle von unterschiedlichen Menschen. Und es ist auch etwas, was zu sehr viel Flexibilität anregt. Also ich als Coach bleibe dadurch sehr, sehr flexibel, wenn ich in ein Team reingehe und wirklich gar nicht weiß, was passiert. Das ist manchmal, als würde man die Büchse der Pandora öffnen, aber in der Regel ist es eigentlich immer so, als würde man eine gemischte Tüte mit vielen Leckereien haben, weil es ja Spaß macht, weil es bunt ist, weil es kreativ sein darf. Ja.
Ich danke dir ganz herzlich, Max, für dieses Interview, für die Impulse. Ich hätte jetzt noch länger mit dir weiterreden können, aber wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, weiter dich damit beschäftigen willst, wir verlinken alle Infos von Max zum Thema Teamcoaching und wenn du magst, hören wir uns in einer der nachfolgenden oder vorangegangenen Episoden und dir, Max, noch einmal ganz herzlichen Dank.
Ich danke auch.
Das war Coach the Coach, der Podcast für alle Coaches und Berater. Kennst du schon die Webseite oliverteufel.de? Da findest du weitere Tipps und Informationen rund ums Coaching. Schau doch mal vorbei.